ARD. 1933. Reichspräsident Hindenburg ernennt Adolf Hitler zum Reichskanzler, weil er glaubt, dass Hitler keine Gefahr darstellt. Für den Brand des Reichstages werden die Kommunisten verantwortlich gemacht. Reichspräsident Hindenburg erlässt daraufhin die Verordnung zum Schutze von Volk und Staat, die die Weimarer Verfassung außer Kraft setzt. Bei der 10. Funkausstellung in Berlin wird der sogenannte Volksempfänger vorgestellt, ein günstiges Radioempfangsgerät. Der Film King Kong und die weiße Frau kommt in die Kinos. Wie viele andere Größen aus Kultur und Wissenschaft verlässt Albert Einstein Deutschland. Die ersten Häftlinge werden ins neue Konzentrationslager Dachau gebracht. Und in Volker Kutschers Roman Märzgefallene macht sich Charlotte Ritter ihren eigenen Reim auf die politischen Ereignisse.
Der Zerfall Babylons, als das Verbrechen zum Gesetz wurde. Mit Volker Kutscher, Autor der Romane um Gereon Rath, die Vorlage für Babylon Berlin. Und mit Thomas Böhm, Moderator vom RBB.
Ja, dann mit einem schwerem Atmer. Jetzt geht es ums Jahr 1933 in der 5. Folge unseres Podcasts. Herzlich willkommen, Volker Kutscher.
Ja, hallo Thomas.
Wir haben gerade gehört, King Kong und die weiße Frau kam in jenem Jahr 1933 ins Kino. Auch in die deutschen Kinos hätte kommen sollen in diesem Jahr Fritz Langs Das Testament des Dr. Mabuse. Weil ja, wie ich weiß, Fritz Langs Filme für dich eine Inspiration für das ganze Romanprojekt waren, stimmt es, dass der Film in Deutschland nicht gezeigt werden durfte, weil sich die Nationalsozialisten in Mabuses Verbrecherorganisation wiedererkannten?
Jein, würde ich da sagen. Das ist so ein bisschen eine Legende, die Fritz Lang auch in die Welt gesetzt hat. Also es dann auch sinnvoll war, sich vor den Nazis ein bisschen abzusetzen und so. Der eigentliche Grund war, glaube ich, nicht der. Das hat Goebbels auch in seinem Tagebuch irgendwie geschrieben. Also da ging es nicht um solche Dinge. Soweit haben die das nicht interpretiert. Es passte so nicht in die Zeit. Also er hat den Film, glaube ich, für ganz gut befunden. Vielleicht war es auch eine beleidigte Reaktion. Da kann man ja viel reininterpretieren. Es war ja nur so, dass Goebbels Fritz Lang zum Bleiben bewegen wollte, aber Fritz Lang außer Landes gegangen ist. Und ja, dass wirklich ganz bewusst das Drehbuch so geschrieben war, ich kann es mir nicht vorstellen, weil die Drehbuchautorin, das war Fritz Langs Ehefrau, Thea von Habu, die war überzeugte, zumindest nationalsozialistische Sympathisantin. Das hätte sie so nicht geschrieben. Deswegen, das glaube ich nicht.
Mhm. Inwieweit waren denn Fritz Langs Filme überhaupt für dich, habe ich ja gerade gesagt, Inspiration?
Ja, vor allen Dingen ein Film tatsächlich. Also es war Inspiration insofern, also es geht um Fritz Langs Film M, ein paar Jahre davor gedreht.
Eine Stadt sucht einen Mörder.
Um einen Serienmörder geht es da. Letzten Endes war da auch der Fall Peter Kürten, über den wir auch in einer anderen Folge gesprochen haben. War so ein bisschen Vorbild. Kommissar Lohmann, der auch hier in diesem Mabuse-Film den Kommissar spielt. Ernst Gennert diente da als Vorbild. Ich habe diesen Film M damals mir auf DVD angesehen, zu einer Zeit, als in den Kinos lief der Film Road to Perdition von Sam Mendes. Ein Gangsterfilm, der so im Chicagoer Umland spielt im Jahr 1931. Das ist genau das Jahr, in dem auch Fritz Langs Film M spielt und aber auch gedreht wurde, auch mit einigen dokumentarischen Aufnahmen aus Berlin. Man sieht da auch durchaus moderne Alarmanlagen, man sieht auch, wie modern die Stadt auch damals schon war, auch wie amerikanisch eben mit Telefonen und so weiter. Man sieht eben so die Gangsterszene, die Berliner, die Ringvereine spielen da eine große Rolle. Jedenfalls mir war irgendwie klar, okay, das ist dieselbe Zeit, diese Gangstergeschichte und Fritz Langs Geschichte und Berlin ist doch der geniale Schauplatz für solche Gangster- und Kriminalgeschichten. Das ist ja ein weiterer Aspekt neben dem politischen, den ich jetzt habe, um meine Romane zu schreiben, weil ich so amerikanisch geprägte Gangstergeschichten einfach mag. Und deswegen gibt es auch so eine Figur wie Johann Marlowe, der in dieser amerikanischen Gangstertradition eher steht. Und von daher war M ganz, ganz wichtig, weil das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Mensch, das war damals in Berlin? Okay, da lässt sich doch noch mehr erzählen in diesen Milieus.
Über Johann Marlowe, die graue Eminenz der Berliner Unterwelt, sprechen wir in einer der kommenden Folgen. Diesmal wollen wir uns mit Charlotte Ritter befassen. Für mich ist sie die wichtigste Figur der ganzen Romanreihe. Wie ist Charlotte Ritter entstanden?
Also Charlotte Ritter wird ja auch immer wichtiger in meinen Romanen. Im ersten Roman Der nasse Fisch ist sie einfach nur das, ja, neudeutsch gesprochen Love Interest von Gerion Rath. Aber ein wichtiges, was man auch da schon, glaube ich, auch schon spürt, dass die beiden sich sehr angezogen voneinander fühlen, aber auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Und für mich war es schon auch wichtig, neben meiner Hauptfigur Gerion Rath, dass ich da, der, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, nicht so den besten Charakter hat.
Du hast ihn Arschloch genannt.
Ich habe ihn Arschloch genannt, genau. Ich will ihn nicht dauernd so nennen, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ja, Gerion ist halt ein verführbarer, wankelmütiger Charakter, ohne politischen und moralischen Kompass. Und er brauchte da einen Gegenpol. Sein Gewissen konnte es nicht sein, also muss es jemand von außen sein. Und was ist besser, als wenn es eine Frau ist, in die er auch wirklich unglaublich verliebt ist. Und das ist Charlotte Ritter. Er sieht sie und ist von Anfang an hin und weg. Es ist wirklich Liebe auf den ersten Blick für ihn. Und er fühlt sich immer von ihr angezogen, egal wie sehr sie sich streiten und wie sehr er sie über sich schimpft und was öfter passiert. Also sie ist ja so überperfekt. Es kann ja auch durchaus mal auf den Geist gehen. Und Gerion Rath geht das auch auf den Geist immer wieder. Und auch der perfekten Charlotte passieren Fehler immer mehr. Und je weiter die Romanreihe voranschreitet, weil sie merkt, dass sie diese Haltung, diese Aufrechte, die ist nicht immer durchzuhalten. Die Umstände erlauben es einem oftmals dann doch nicht. Und dann, ja, jeder Mensch verstrickt sich in Schuld, ob er will oder nicht. Und wenn er noch so gut gemeint, heißt nicht, dass es auch gut läuft. Ein weiterer wichtiger Aspekt natürlich steht sie auch für die Frau oder die Möglichkeit der Frau in der Weimarer Zeit. Also sie ist eine emanzipierte Frau, die berufstätig sein möchte und nicht am Herd stehen möchte. Sie ist ja ungefähr die Generation meiner Oma, die hat nicht so emanzipiert gedacht. Es ist immer eine Frage, auch aus welchem Milieu man kommt, in welcher Stadt man lebt, welche Möglichkeiten man hat und ob man sie ergreift. Aber sie gehört zu diesen Vorreiterinnen, die es damals eben gab, die die neuen Möglichkeiten, die die Republik den Frauen gegeben hat, auch nutzen wollte. Und auch da gerät sie ab und zu mal mit Gerion aneinander.
Charlotte ist diejenige von den Figuren, die am tiefsten und gründlichsten durchschaut, welche Gefahr die Nationalsozialisten darstellen. Woher kommt ihre Wachsamkeit und ihre Einsicht?
Ja, Charlie ist wachsam, weil sie wachsam sein muss, weil es um ihre eigenen Freiheiten und Rechte ganz persönlich geht, viel mehr als es bei Gerion Rath der Fall ist. Also als Mann kann man durchaus opportunistisch weitermachen und sagen, okay, ich bin jetzt Polizist, ich bin Mordermittler, das ist auch, was Gerion Rath letzten Endes immer macht. Das ist ja nicht politisch. Ja, jemand ermordet, der gehört eingesperrt, der gehört zur Rechenschaft gezogen und in diesen Fällen ermittle ich. Das ist ja ganz egal, ob jetzt die Nazis den Polizeipräsidenten stellen oder die Sozialdemokraten. Dass das natürlich sehr naiv gedacht ist, merkt er irgendwann auch, er braucht aber etwas dazu. Und Charlotte weiß genau, was sie der Republik zu verdanken hat. Sie weiß, dass alle antidemokratischen Bestrebungen gegen sie ganz persönlich gerichtet sind, gegen ihre Freiheiten, die die Republik für sie erkämpft hat. Und deswegen nimmt sie das auch persönlich, deswegen kämpft sie auch persönlich für die Republik, deswegen ist sie auch sehr engagiert, auch in den politischen Diskussionen mit Gerion, dass es wichtig ist, zu wählen, demokratisch zu wählen. Es ist eine wesentliche Sache für sie, ist ganz einfach.
Es gibt eine vielsagende Stelle, da ist die Rede davon, dass Charlie Adolf Hitler sieht, und ich zitiere: Sie hatten Hitler persönlich aus der Ferne erspäht, der zusammen mit Berlins Obernazi Dr. Goebbels vorgefahren war. Wie Staatsmänner hatten sie nicht ausgesehen, alle beide nicht, er wie Gangster. Hören wir jetzt eine Stelle aus dem Roman Märzgefallene. Diese Szene spielt am Tag, nachdem der Reichstag gebrannt hat. Der Brand ereignete sich am 27. Februar 1933. In der Nähe des brennenden Reichstags wurde damals Marinus van der Lubbe festgenommen, ein politisch linksorientierter niederländischer Arbeiter. Und weil sie den festgenommen hatten, konnten die Nazis behaupten, die Kommunisten hätten den Reichstag in Brand gesetzt. Charlotte Ritter macht sich dazu ihre eigenen Gedanken. Es liest Fritzi Haberland.
Immer noch lag Brandgeruch in der Luft. Die kitschige, wilhelminische Glaskuppel hatte sich in ein kahles, schwarz verrußtes Stahlgerippe verwandelt. Charlie hatte so ihre Zweifel, ob tatsächlich Kommunisten für die Brandstiftung verantwortlich waren, wie es in den Zeitungen stand. Heute Morgen im Büro hatte sie nichts gesagt zu dem Thema, hatte nicht verraten, dass sie selbst am Reichstag gewesen war letzte Nacht, noch dass sie bezüglich der Brandstiftung völlig anderer Meinung war. Warum hätten die Kommunisten einen Genossen aus Holland holen sollen und den ausgerechnet den Reichstag anzünden lassen? Wenn sie gegen die Nazis ernsthaft losschlagen wollten, warum nicht gegen die SA-Sturmlokale überall in der Stadt? Oder die Reichskanzlei, wo Hitler regierte, hätten sie nicht besser die angezündet? Oder das Innenministerium, in dem Göring saß und die preußische Polizei mehr und mehr in eine politische Schlägertruppe verwandelte? Gegen Staatsfeinde sei von der Schusswaffe rücksichtslos Gebrauch zu machen. So hatte ihr neuer Dienstherr vor 2 Wochen verfügt. Was nichts anderes hieß als feuerfrei auf die Kommunisten. Und in dieser Situation sollten Thälmanns Leute auf die Idee kommen, den Reichstag anzuzünden, um den neuen Machthabern den idealen Vorwand für noch rigorosere Maßnahmen zu geben? Cui bono? Wem nützt es? Stellte man diese Frage, gab es nur eine Antwort. Die, die ihre Freundin Greta gestern Abend instinktiv gegeben hatte, als sie gerade die Krolloper passiert hatten und sahen, was da brannte. Das waren die Nazis. Sie waren einen Moment stehen geblieben, fassungslos, und hatten auf die leuchtende Glaskuppel gestarrt, in der die Flammen wüteten. Ein Anblick ebenso faszinierend wie erschreckend. Ein Anblick, der Charlie die Tränen in die Augen getrieben hatte. Der Reichstag war einmal das Symbol der Deutschen Republik gewesen.
Das sind sehr schlüssige, klare Gedanken, die Charlotte Ritter da äußert. Kamen solche Gedanken, solche Schlussfolgerungen in der deutschen Öffentlichkeit nach dem Reichstagsbrand vor?
Na, es ist die Frage, was man da unter Öffentlichkeit versteht. In den Zeitungen nicht. Also Gerüchte gab es viele, eben auch die, dass die Nazis es selber waren. Auch Bertolt Brecht hat das ja entsprechend in seinem Theaterstück Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uhi so dargestellt, wo er die Nazi-Machtübernahme so als Gangster-Farce irgendwie darstellt, dass die Nazis es selber angesteckt haben. Das glaube ich tatsächlich persönlich jetzt auch nicht, das ist bis heute ja nicht völlig geklärt. Ich glaube einfach, dass der Van der Lubbe ein bisschen verwirrt war und natürlich da politische Zeichen setzen wollte, aber sich vielleicht auch in der deutschen Politik so auch nicht auskannte und dachte, okay, das ist jetzt das Parlament, da wird irgendwie regiert, offensichtlich, das stecke ich mal an. Ich weiß es nicht, wie gesagt, aber ich glaube schon, dass es so war, dass die Nazis sofort gewusst haben, das ist unsere Chance. Das können wir nutzen. Das ist letzten Endes auch so, wie Erdogan die Chance genutzt hat, des Putschversuchs in der Türkei. Ich glaube auch nicht, dass es von Erdogan inszeniert war. Das war ein Putschversuch, den er erfolgreich niedergeschlagen hat. Aber dann entsprechend war es der Vorwand, um ganz harte Maßnahmen zu ergreifen. Und das haben die Nazis auch sofort gesehen, dass es ihnen diesen Vorwand gibt, der Reichstagsbrand. Und natürlich ist es den Kommunisten in die Schuhe zu schieben. Das war der wichtigste innere Feind neben den Sozialdemokraten. Die Listen gab es alle schon, wo die Kommunisten wohnten, die schwarzen Listen. Man konnte sofort losziehen und alle verhaften. Und das wurde dann auch getan.
Lass uns einen Augenblick Charlottes Trauer teilen. War der Reichstag das Symbol der Deutschen Republik?
Ja, ich meine, der Reichstag wurde gebaut noch zu Kaisers Zeiten, so ein bisschen gezwungenermaßen. Aber natürlich war er ja in Weimar das Zentrum der parlamentarischen Demokratie, auf jeden Fall. Das Parlament war eigentlich die Seele des demokratischen Deutschlands. Und er hätte es sein sollen, weil das war die letzten 3 Jahre ja schon nicht mehr gewesen, weil es keine parlamentarische Mehrheiten mehr gab, die eine Regierung hätten bilden können. Und in dieser Regierungslosigkeit hat dann eben dann der Reichspräsident hineinregiert, indem er bestimmt hat, wer jetzt Reichskanzler wird. Aber natürlich war das Parlament die wichtigste Institution einer parlamentarischen Demokratie, wie der Name ja schon sagt, parlamentarische Demokratie. Dort sollten eigentlich die Gesetze gemacht werden und nicht in der Reichskanzlei. Ja, so gesehen, allein schon wie die Nazis das Parlament bezeichnen, also als Schwatzbude und so weiter, das zeigt ja diese Verächtlichmachung. Also die Nazis hatten mit dem Reichstag nichts am Hut. Die brauchten keinen Reichstag. Sie hätten ihn auch selber anzünden können tatsächlich. Sie hätten ihn nicht gebraucht. Man hat ja tatsächlich in der gegenüberliegenden Krolloper dann später die noch nötigen Reichstagssitzungen abgehalten, die ja nur so Jubelgeschichten waren. Oder auf dem Reichsparteitag in Nürnberg dann Reichstagssitzungen abgehalten. Die berüchtigte unter anderem, auf der dann die Nürnberger Gesetze im Jahr 35 verabschiedet wurden, die Rassengesetze. Die Nazis brauchten keinen Reichstag. Sie brauchten eine Reichskanzlei, ja, sowas in der Richtung, aber mehr brauchten sie nicht.
Ja, nichtsdestotrotz, du hast es selber gesagt, Schwarzbude, die Nazis haben den Reichstag auch als Symbol genutzt, als Symbol für den von ihnen verhassten Parlamentarismus. Aber sie hatten ja das, was ich Legalitätstaktik nannte. Das heißt, nachdem ihr Putschversuch in München 1923 gescheitert war, Hitler damals dann verhaftet und verurteilt wurde, die NSDAP auch verboten wurde, beschloss Hitler ja, die Macht auf legalem Wege zu erlangen, durch Wahlen. Also er hat die gefährlichste Schwachstelle der Demokratie im Grunde genommen erkannt.
Das ist immer eine gefährliche Schwachstelle der Demokratie, aber man kann ein bisschen zur Ehrenrettung der Deutschen sagen, also auch nicht der völligen, weil die Zustimmung zum Regime war irgendwann ja doch sehr, sehr, sehr groß. Aber es hat in den Jahren, wo noch frei gewählt wurde, nie eine absolute Mehrheit für die Nazis gegeben. Die sind nicht durch Wahlen an die Macht gekommen. Selbst die Wahl, um die es auch in diesem Roman geht, die entscheidende Reichstagswahl im März, also kurz nach dem Reichstagsbrand, die ja schon nicht mehr so richtig frei war, weil eben der brennende Reichstag und die darauf folgende Reichstagsbrandverordnung, die den Nazis jede Menge Macht in die Hand gab, schon der erste Schritt, der richtig wichtige Schritt in die Diktatur war und der den Terror gegen den politischen Gegner legalisierte. Viele Kommunisten waren im Gefängnis und vor den Wahllokalen stand SA. Da musste man schon ganz schön mutig sein, um dann als Sozialdemokrat oder Kommunist noch da entsprechend seine Partei zu wählen, wenn man überhaupt dazu kam, weil man nicht irgendwo in einem SA-Folterkeller saß. Das alles passierte ja schon während dieses Wahlkampfs, in Anführungszeichen. Das war eine brutale Geschichte eigentlich. Und trotzdem haben es die Nazis nicht geschafft, bei dieser Wahl am 5. März 1933 die absolute Mehrheit zu erringen. Und das finde ich lobenswert. Mhm. Und sie brauchten dann noch die Deutschnationalen, um dann gemeinsam dann die nötigen Mehrheiten zu haben. Aber ohne das Ermächtigungsgesetz ein paar Monate später, wo ihnen eben alles in die Hand gegeben wurde vom Parlament und wo tatsächlich die Kommunisten waren alle schon dann wirklich eingesperrt und aus dem Parlament verbannt, die Sozialdemokraten die einzigen waren, die dagegen gestimmt haben.
Tja,
das ist für mich immer noch eine Sternstunde der Sozialdemokratie. Umso trauriger zu sehen, was aus der Partei geworden ist heute. Da erst haben die Nazis wirklich den entscheidenden Schritt zur Diktatur dann geschafft. Also die Gegenwehr war doch noch da, trotz allen Terrors. Eigentlich haben sie es nicht hinbekommen auf legalem Wege. Legal ist Hitler zum Kanzler ernannt worden. Sie haben auch legal durchaus Mehrheiten, aber schon unter Terrorbegleitung. Sie haben Terror gebraucht, ganz einfach. Also so kann ich es vielleicht auf den Punkt bringen. Ohne den Terror des Jahres 33 wären die Nazis nicht in diese diktatorische Macht gelangt, wie sie es dann gelangt sind.
Können wir uns vorstellen, wie das damals für die Menschen, die keine Nazis gewesen sind, wie sich das angefühlt hat? Plötzlich kommen die Nazis und die sehen diese einzelnen Schritte: Reichstagsbrand, Notverordnung, Ermächtigungsgesetz. Wie sich das anfühlt, zu merken, jetzt verwandelt sich Deutschland in eine Diktatur?
Ich glaube, das war den meisten halbwegs egal. Oder man hat es nicht so gesehen: Diktatur, Demokratie. Das Entscheidende, glaube ich, für viele brave Bürger war zu sehen, aha, die kommunistische Gefahr, die auch von den Nazis entsprechend betont wurde, die haben den Reichstag angezündet und die Kommunisten haben ja auch getrommelt und propagiert, ja, wir wollen die Revolution und so weiter. Die Ängste vor der kommunistischen Revolution waren viel stärker als die vor einer Nazi-Gewaltherrschaft. Das muss man ganz klar so sehen. Und die Nazis, auch wenn man nicht alles gut hieß, längst nicht alles gut hieß, was die so machten, haben es immerhin geschafft, die kommunistische Bedrohung auszuschalten. So sahen es tatsächlich viele. Und waren zum Teil vielleicht sogar erleichtert, dass nach dem Reichstagsbrand dann viele Kommunisten in Haft genommen wurden. So ungerecht und illegal das letzten Endes auch war. Man hat es auf jeden Fall ja zum einen mit Erleichterung vielleicht wahrgenommen, dann vielleicht aber auch gemerkt, diese Folterungen und Erschießungen und alles fand ja in unmittelbarer Nachbarschaft statt. Es gab noch keine oder wenige offizielle Konzentrationslager. Es gab sehr viel wilde KZs, irgendwelche Kellerräumen mitten in Wohngebieten. Da wurden dann blutige Menschen über den Hof geschleift, man hörte Schreie, Schmerzensschreie, man bekam sehr, sehr viel mit, also auch gleichzeitig Angst, bloß nicht selbst zu einem Opfer der Nazis zu werden, der SA-Schläger zu werden. Diese ganzen Dinge spielten da ineinander. Und viele haben sich ja dann ja auch dann gebeugt nach den Märzwahlen und haben versucht, noch in die Partei einzutreten. Genau für diese Menschen haben die Nazis dann den sehr verächtlichen Begriff Märzgefallene gefunden. Eigentlich ein Begriff, der die Gefallenen der 1848er Revolution bezeichnet hat. Also eigentlich ein ehrvoller Begriff, aber die Märzgefallenen, die eben im März 33 umgekippt sind und sagen, okay, dann werde ich jetzt doch Nazi. Und diese Opportunisten, ja, da gab es eine ganze Menge, wenn es nicht auch sogar die Mehrheit war. Und ich glaube, es ist immer die große Gefahr in einer solchen Situation, wo es kippt, dass dann viele ihr Fähnchen nach dem Wind drehen und sagen, okay, ich gehe auch in die Richtung, das ist erstmal am sichersten und vor allen Dingen kann ich da am besten auch meinen Geschäften weiter nachgehen und so weiter. Diese Effekte stellen sich nach und nach immer mehr ein, auch als es um den Antisemitismus geht, dass man dann betont, dass man aber ein arisches Geschäft ist und kein jüdisches. Oder all diese Dinge wurden von den Leuten natürlich dann auch ausgenutzt. Man versucht sich in den neuen Verhältnissen einzurichten. Ich glaube, das ist das, was die meisten tatsächlich gemacht haben.
Du durchdenkst das alles ja aus der Perspektive deiner Figuren. Wir bleiben bei Charlotte Ritter, die ist 1933 bei der weiblichen Kriminalpolizei angestellt. Was müssen wir uns unter weiblichen Kriminalpolizei vorstellen?
Ja, Frauen. Bis dahin heißt 1925 wurde sie, glaube ich, ins Leben gerufen in Berlin. Bis dahin war es nicht üblich, dass Frauen bei der Kriminalpolizei oder auch bei der Polizei arbeiteten, außer vielleicht als Sekretärin oder Stenotypistin. Und die weibliche Kriminalpolizei wurde ins Leben gerufen, vor allen Dingen, um sich um Frauen zu kümmern, also um kriminell gewordene Damen gab es nicht so viele, aber auch um Jugendliche. Also wenn man etwas behutsamer sozusagen an die Sache rangehen musste, wurde die weibliche Kriminalpolizei eingesetzt. Eigentlich wollte sie in die Mordinspektion, aber da war für Frauen kein Platz. Sie ist dann bei der weiblichen Kriminalpolizei gelandet, merkt dann aber auch tatsächlich, genau im Jahr 33 als Kommissaranwärterin, dass die weibliche Kriminalpolizei, die auch von einer überzeugten Nationalsozialistin geleitet wurde, dass diese Abteilung genau im Sinne der neuen Machthaber politisch eingesetzt wird gegen den inneren Feind, gegen Jugendklicken, die so ein bisschen kommunistischen Ruf haben.
Wir hören jetzt eine entsprechende Szene. Charlotte Ritter, wie gesagt, ist bei der weiblichen Kriminalpolizei angestellt. Sie hat ja eine beachtliche Karriere gemacht. Sie ist die Tochter eines des Verbrechens verdächtigten Gefängniswärters aus Moabit. Sie hat sich bei der Polizei hochgearbeitet, war zuerst Stenotypistin, also Schreibhilfe, hat dann Jura studiert, war im Zuge ihres Studiums ein Jahr in Paris. Und welche Konsequenzen sie aus der Machtergreifung der Nazis und dem neuen Klima in Deutschland zieht, hören wir in der folgenden Szene. Charlie spricht mit der von dir erwähnten Vorgesetzten, der strammen Nazifrau, Kriminalrätin Friederike Wieking.
Ich war krank, sagte Charlie. Krank. Das Wort klang, als habe die Wieking es nicht ausgesprochen, sondern ausgespuckt. Eine Seelenkrankheit. Sie schüttelte den Kopf. Entschuldigen Sie, aber ich kann mit dieser jüdischen Weinerlichkeit nicht viel anfangen. Wie bitte? Paroxysmale Neurasthenie. Friederike Wieking sprach die Worte aus, als handle es sich um den lateinischen Namen einer widerlichen, schleimigen Kröte. Der Arzt, der das bei Ihnen diagnostiziert hat, ist Jude. Wussten Sie das? Die lieben das ja, alles auf seelische Probleme zurückzuführen. Charlie wusste, dass Dieter Jude war. Er hatte nie viel Aufhebens um diese Tatsache gemacht und sie hatte sich eigentlich auch nie Gedanken darüber gemacht. Soll das heißen, Sie zweifeln das Attest von Dr. Wolf an? Ich zweifle Ihre Bereitschaft an, mit ganzer Kraft an der nationalsozialistischen Revolution mitzuwirken. Entschuldigen Sie, Frau Kriminalrätin, aber ich bin keine Nationalsozialistin, sagte sie. Sie müssen doch auch keine Parteigenossin sein, Kind. Aber Deutsche sind Sie. Da muss Ihnen doch am Schicksal Ihres Vaterlandes gelegen sein. Das ist es mir auch durchaus, sagte Charlie. Na, sehen Sie, dann können Sie Ihre Kolleginnen doch nicht derart im Stich lassen. Wir haben, weiß Gott, genug Arbeit in diesen Zeiten. Gerade wir, die wir es mit Jugendlichen zu tun haben. Die Jugend ist unsere Zukunft. Vielleicht habe ich nur etwas andere Vorstellungen, wie diese Arbeit aussehen sollte. Und diese Zukunft. Dann sollten Sie Ihre Vorstellungen überdenken, sagte die Kriminalrätin. In einer Volksgemeinschaft sollten alle an einem Strang ziehen. Das fängt im Kleinen an, in der Familie, am Arbeitsplatz und setzt sich im Großen fort. Denken Sie einmal darüber nach. Darüber muss ich nicht mehr nachdenken, Frau Kriminalrätin. Das habe ich bereits getan. Genau deswegen wollte ich Sie heute aufsuchen. Ach, ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass Polizeibeamtin nicht der richtige Beruf für mich ist.
Wie schwer, Charlie, diese Worte gefallen sein müssen. Nachdem sie ja ihr ganzes Leben vorher nichts anderes so sehnlich gewünscht hat, wie Polizeibeamtin zu werden. Was war das Risiko, Volker, das man einging, wenn man sich nach der Machtergreifung so äußerte, wie Charlie es jetzt hier in dieser Szene gegenüber dieser überzeugten Nationalsozialistin tut?
Das war nicht so groß. Also man kam nicht gleich ins Konzentrationslager, wenn man sowas sagt. Also haben ja auch einige gemacht, den Dienst quittiert, wenn sie merkten, okay, ich gehöre jetzt zur Exekutive eines solchen Staates. Ich bin ausführendes Organ eines Staates, einer Regierung, die ich nicht unterstütze, die mich auch politisch und so weiter einsetzt in ihrem Sinne. Sie hat das gemacht, ihr Mentor Wilhelm Böhm übrigens ja auch, ein bisschen vorher schon, der aber auch hier gehen auch rausgeekelt wurde aus seinem Amt, weil man ihn der Sozialdemokratie verdächtigte, obwohl er nie ihr Parteiangehöriger war. Gerwin Rath macht das anders. Er bleibt, weil er sagt, nee, das hat mit Politik nichts zu tun. Ich kann hier Morde ermitteln, egal unter welcher Regierung. Er braucht ein bisschen länger immer für solche Erkenntnisse. Charlie merkt das. Sie hat ein bisschen auch gebraucht, deswegen auch erstmal so sich aus dem Dienst rausziehen, krank feiern, was eigentlich überhaupt nicht ihr Ding ist. Sie ist eigentlich, ich sag mal, im positiven Sinne ist sie Preußin durch und durch, pflichtbewusst und denkt wirklich auch immer fürs Allgemeinwohl und das widerstrebt ihr eigentlich. Ja, sie gibt ihren Traum gezwungenermaßen auf. Und das kreidet den Nazis auch definitiv an. Sie ist Juristin, sie versucht dann fortan erstmal ihr zweites Staatsexamen zu machen und dann als Anwältin arbeiten zu können. Aber auch das werden die Nazis dann verhageln, weil das nicht mehr gestattet ist, dass Damen diesen Beruf ergreifen. Und sie wird überall rauskatapultiert. Genau das, was sie eigentlich auch befürchtet hat, als sie so stark für die Republik eingetreten ist, dass das in einer anderen Regierung vielleicht nicht mehr so einfach möglich ist, dass diese Errungenschaften, die die Weimarer Jahre den Frauen gebracht haben, plötzlich nicht mehr da sind.
Wir werden im weiteren Verlauf unseres Podcasts noch erfahren, wie es mit Charlotte Ritter weitergeht. In März Gefallene passiert noch was Entscheidendes. Charlotte Ritter und Gerion Rath heiraten. Warum ausgerechnet in dem Roman, in dem die Nazis an die Macht kommen, das vorläufige Happy End der Liebesgeschichte zwischen den beiden Hauptfiguren?
Ja, es ist ja erstens kein Happy End, weil natürlich die Heirat die Beziehungsprobleme, die man hat, nicht löst. Zum einen werden die Beziehungsprobleme, die die beiden immer wieder haben, das ist immer, ja, sie können nicht mit und nicht ohne einander, das wird durch einen Ehering nicht gelöst. Und zum Zweiten, der Zeitpunkt der Eheschließung, also so im Frühjahr, Frühsommer 33, findet ja zu einem Zeitpunkt statt, wo wir wissen, wie es mit Deutschland weitergeht, die beiden wissen es nicht. Hoffen vielleicht immer noch ein bisschen, dass sich die Entwicklungen doch wieder umkehren lassen, dass die Nazis sich doch nicht ganz so lang an der Macht halten. Aber wir wissen eben, das war anders und dass also einer Ehe dieser beiden Menschen unter diesen politischen und sozialen und so weiter Entwicklungen keine wirklich große Zukunft haben wird, ahnt man ja wahrscheinlich auch schon da.
Kann man dieses Happy End in Anführungszeichen, kann man das auch so lesen? Selbst die Wachsamsten wie Charlotte Ritter begehen in manchen Momenten den Fehler, sich lieber um ihr privates Glück zu kümmern.
Ja, da würde ich Charlie nicht einreihen. Diesen Reflex gibt es mit Sicherheit und man sollte auch das private Glück nicht außen vor lassen. Auch in schlimmen Zeiten, also es ist immer noch wichtig, dass man sich auch irgendwie an den positiven Dingen im privaten Umfeld erfreut und selbst wenn es nur ist, dass die Sonne scheint oder was auch immer und der Frühling kommt und die Blumen blühen oder was. Also bei Charlie ist es ja anders. Für sie ist das nicht das private Glück, dass sie jetzt endlich heiraten darf. Ganz im Gegenteil, sie musste schon ein bisschen bekniet und beredet werden von dem armen Gerion, der auch etwas ungeschickt war mit seinem Heiratsantrag, das darf man jetzt auch nicht außer Acht lassen, und sie stellt auch ganz klare Bedingungen, ich gehe weiter arbeiten, du bestimmst hier nicht über meinen Arbeitsplatz und ähnliche Dinge, weil diese Macht hatten Ehemänner ja damals noch. Also eine Frau ohne Einwilligung des Mannes arbeiten, einen Arbeitsvertrag unterschreiben, nein, der Mann unterschrieb den Arbeitsvertrag für seine Frau, bitteschön. Also, und das hat sie sich ganz klar verboten, ich entscheide das, was ich da mache, und auch mit Kinder kriegen oder nicht. Charlie verweigert sich dem erstmal, vertröstet ja mal gucken später, was sie aber dann bekommen, wo Rat auch nicht so ganz glücklich mit ist, was Charlie ihm aber sozusagen auch aufdrückt, ist das Pflegekind. Fritze, den Straßenjungen, der ihnen sozusagen, ja, kann man sagen, zugelaufen ist, um den will sie sich kümmern, den will sie in die Familie aufnehmen und den übernehmen sie als Pflegesohn, und Rat ist so ein bisschen pikiert von wegen, ja Gott, eigene Kinder willst du nicht und ich soll mich jetzt um so einen Rotzbengel noch kümmern, ja okay. Er lässt sich auf alles ein, weil er möchte sie nicht verlieren. Ganz einfach, aber so richtig ernsthaft macht er das alles nicht. Ja, das sind alles so diese nicht so ganz guten Sterne, unter denen diese junge Ehe dann steht.
Und mit Fritze kommen dann noch ganz besondere Probleme in die Familie. Über die werden wir in einer der kommenden Folgen sprechen. Wir verabschieden uns jetzt aus dieser Folge mit Gerion und Charlotte Rath, dem Moment, in dem sie in ihre Flitterwochen aufbrechen. Danke, Volker Kutscher.
Aber gern.
Auf Charlies Wunsch hin hatten sie im Tiergarten, im Restaurant Charlottenhof gefeiert, und die beiden Trauzeugen, Paul und Greta, hatten sie von dort zum Bahnhof Zoo gebracht. Ihre Hochzeitsnacht hatten Rath und Charlie in einem Schlafwagen der Compagnie Internationale des Wagons-Lits verbracht, waren am nächsten Morgen in Köln über den Rhein gerollt und am Sonntagnachmittag schon auf dem Gare du Nord aus dem Nordexpress gestiegen. In einer Stadt ohne Hakenkreuze. Erst in Paris war Rath klar geworden, wie sehr Berlin sich in wenigen Wochen verändert hatte. Sie genossen die Zeit, verlebten Tage, in denen sie beinahe vergaßen, was in Deutschland inzwischen alles passiert war.
Das war Der Zerfall Babylons, Teil 5 von 10. Das Jahr 1933. Mein Name ist Thomas Böhm. Ich danke Fritzi Haberland und Volker Kutscher für die inspirierende Zusammenarbeit an diesem Podcast. Redaktion: Fanny Michaelis, Gabi Beck und Marc Krüger. Produktion: Stefan Lindner. Sounddesign: Kevin Kastens. Und jetzt noch eine Idee, wo Sie gleich weiterhören können. Es geht endlich weiter mit Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste. In der neuen, dritten Staffel schaut Dark Matters diesmal auf Agenten und ihre Arbeit. Es geht um Tarnung, Verrat und sogar Mord. Jede Woche ein neuer, echter Fall, der die Tür zur Geheimdienstarbeit ein bisschen öffnet. Dark Matters zu finden in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Thank you.